Ich glaube, ein politisches Bewusstsein bei Kindern zu wecken, ist auf jeden Fall nicht nur nicht verkehrt, sondern ist wahnsinnig wichtig, im Sinne einer demokratischen Erziehung. Und dazu gehört natürlich auch, die eigene Geschichte zu kennen und sich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn wir die Geschichte vergessen, dann können dieselben Fehler einfach wieder passieren.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Norbert Lechner. Norbert ist Filmregisseur und bringt mit Das geheime Stockwerk in wenigen Tagen seinen vierten Kinderfilm in die Kinos. Der Film erzählt die Geschichte des 12-jährigen Carly, der in dem Grand Hotel seiner Eltern mit Hilfe eines alten Lastenaufzugs in der Zeit reisen kann und ziemlich unvermittelt im Jahr 1938 landet. Dort lernt Carly das jüdische Mädchen Hannah und den Schuhputzerjungen Georg kennen und beginnt vor dem Hintergrund dieser unerwarteten Begegnung, sich mit der Geschichte, der Entwicklung und den schrecklichen Folgen des NS-Regimes in Deutschland auseinanderzusetzen. Angesichts dieser Themensetzung wird klar, dass es sich bei Das geheime Stockwerk um einen Kinderfilm mit einem gewichtigen Anliegen handelt. In der Director's Note zum Film schreibt Norbert: Mit dem Verlust der letzten Zeitzeugen wird das Dritte Reich von einer geteilten, lebendigen Erinnerung zur Geschichte. Und es ist sicher kein Zufall, dass plötzlich rechtsradikale Strömungen in ganz Europa wieder einen Zulauf bekommen wie lange nicht. Mit dem Verblassen des Schrecklichen wird rechtes Gedankengut plötzlich wieder salonfähig. Umso wichtiger ist es, den Kindern von heute eine Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus nahezubringen und Toleranz und Akzeptanz für andere Kulturen, Ethnien und Lebensgestaltungen früh zu thematisieren. Wie sich Norbert dieser Aufgabe genähert hat, wie Spannung, Unterhaltung und Aufklärung in Das geheime Stockwerk zusammengeführt werden und warum auch Kinderfilme politisch sein können, um all das geht es im nun folgenden Gespräch mit dem Kinderfilmregisseur Norbert Lechner. Und mit dem wünsche ich euch nun wie immer viel Spaß. Norbert, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hallo.
Wir sind uns vor ein paar Tagen gerade noch persönlich bei der diesjährigen Berlinale begegnet, ne? Mhm. Jetzt bist du wieder zu Hause, ich auch. Wie hast du denn das Festival erlebt? Wie hast du es verkraftet?
Ja, verkraftet gut. War schön, intensiv, anstrengend, viele gute Gespräche, tolle Veranstaltungen. Also insgesamt ganz, ganz rund.
Ja, okay. Im Gegensatz zu vielen anderen A-Festivals versteht sich die Berlinale ja explizit als ein Publikumsfestival, ne? Und sie hat auch die weltweit größte und renommierteste Sektion für Kinder- und Jugendfilme oder zumindest eine der größten. Das ist ja auch der Grund, warum wir beide uns da so gerne rumtreiben unter anderem. Nun bist du ja mit deinem neuen Film Das geheime Stockwerk auch schon auf vielen Filmfestivals für Kinder unterwegs gewesen, teils auch international. Was würdest du denn eigentlich sagen? Sind Filmfestivals ein guter Ort für Kinder?
Ja, absolut. Also ich finde, Filmfestivals sind wirklich ein sogar toller Ort für Kinder, weil es natürlich die einmalige Chance gibt für Kinder, nicht nur Filme zu sehen, sondern auch mit den Filmschaffenden in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu sprechen, Fragen zu stellen. Und diese Gelegenheit gibt es ja ansonsten meistens nicht außerhalb von Filmfestivals. Und ich war jetzt mit dem geheimen Stockwerk letzten Sommer in Gifoni in Italien. Und da gibt es ja ein wahnsinnig tolles Filmfestival, da sind die Kinder 10 Tage, also viele hunderte von Kindern sind da 10 Tage durchgehend auf dem Festival, haben Kinderbetreuer, die sie so begleiten. Das heißt, es ist eine unglaubliche Filmbildung, die die Kinder dort mitnehmen. Und das Spannende ist, dass wenn man dann die Filmgespräche führt dort, da merkt man auch, die Kinder verstehen unglaublich viel vom Film, weil das manchmal Kinder sind, die ab ihrem 6., 5., 6. Lebensjahr jedes Jahr dorthin fahren und 10 Tage Festival machen.
Krass, das klingt nach einem richtigen Film Camp eher quasi, ne?
Absolut.
Nicht nach einem Festival, ja. Absolut. Ja. Kannst du dich an deinen eigenen ersten Besuch eines Filmfestivals noch erinnern? Weißt du, wie alt du da ungefähr so warst? Ich unterstelle fast, du warst nicht als Kind auf einem, oder? Kann das sein?
So ist es. Mein erster Kinobesuch war eine Shakespeare-Verfilmung aus den späten 60er Jahren, und zwar der widerspenstigen Zähmung von Zeffirelli. Das war mein erstes Kinoerlebnis.
Klingt jetzt nicht so nach einem Kinderfilm.
Nein, überhaupt nicht. Und ich war sozusagen irgendwie komplett überwältigt von diesem Erlebnis. Wir hatten auch zu Hause keinen Fernseher. Das heißt, es war wirklich ziemlich krass, so ein buntes Spektakel aus Farbe und Musik und so ein Gesamterlebnis. Genau. Und mein erstes Festival war dann, als ich Anfang 20 war, das Münchner Filmfest. Mhm. Das damals so ganz relativ neu war, dass es gerade so 2-3 Jahre gab. Und kann mich noch erinnern, da gab es dann auch, das war da auch irgendwie, komme ich noch an ein Gespräch mit dem Klaus Lemke erinnern, so auf dem Festivalcamp. Das war ja so, da sind alle die Filmmacher dann einfach so irgendwo überall rumgelaufen und man hat sich begegnet und ist so vor dem Kino auf der Straße, hat man dann mit den Filmleuten so gequatscht. Also es war so eine Aufbruchsstimmung, die mich damals sehr inspiriert hat.
Ja, ja. Ja, ist eine besondere Erfahrung, ne? Bestimmt. Wir kommen da sicherlich auch gleich nochmal zu, was das damals mit dir gemacht hat. Ich bleibe aber nochmal ganz kurz ein bisschen bei deiner Kindheit. Du hast ja gerade schon von deinem ersten Kinobesuch gesprochen. Und ich habe dir ja im Vorfeld schon erzählt, ich steige immer ganz gerne bei diesem Podcast ein mit der persönlichen Medienbiografie meiner Gäste. Also wirklich so den eigenen Medienerfahrungen als Kind. Kino, hast du jetzt gerade schon gesagt, war ein Shakespeare-Film, also gar nicht unbedingt so sehr ein Kinderfilm. Aber was waren denn so Medienangebote, die dich als Kind tatsächlich fasziniert haben? Auch jenseits des Kinos oder des Bewegtbildes?
Also es gab eigentlich nur, ich kannte eigentlich nur Kinderbücher. Ich habe dann auch viel gelesen von Karl May über Räuber Hotzenplotz und die ganze Latte irgendwie. Das war so wir hatten keinen Fernseher eben zu Hause. Mein Opa hat, als ich glaube so 15, 16 war, der hat im Haus gewohnt, der hat dann einen Fernseher gekauft. Dann war ich immer beim Opa zum Fernsehen gucken, aber davor gab es eigentlich keine Medien außer Bücher. Mhm.
Und was jetzt die Bücher angeht, gab es da eins, das dich vielleicht so ganz besonders fasziniert hat? Oder auch irgendwie so eine Figur, die du im Nachgang so als Medienheld vielleicht bezeichnen würdest oder als Literaturheld an der Stelle?
Ja, das war natürlich schon Karl May sehr, wobei das war dann ein bisschen später, als ich ein bisschen größer war. Und dann gab es ein tolles Kinderbuch, was mich unglaublich beeindruckt hat, und zwar ein norwegisches Kinderbuch, was vor einigen Jahren auch verfilmt wurde, und zwar heißt es der Titel Knerten. Der deutsche Titel des Buches war irgendwie Willibur und der Knorzel. Das ging irgendwie so einen Jungen, der im Wald eine Wurzel findet, die dann lebendig wird und mit diesem Wesen da, diesem Fantasiewesen sozusagen, dann irgendwelche Abenteuer erlebt. Mhm. Und das hat mich total fasziniert als Kind.
Ja, ja. Dann lass uns vielleicht nochmal gerade ganz kurz gucken, wie du dann eigentlich dazu gekommen bist, am Ende Kinderfilmregisseur zu werden. Das war ja jetzt auch nicht so ein, ich sag mal, ganz geradliniger Weg. Mhm. Du hast, habe ich gelesen, Mitte der 80er erstmal angefangen, als Hörfunkautor zu arbeiten, ne? Beim Bayerischen Rundfunk unter anderem. Hast dann Literatur und Filmwissenschaft an der Uni in München studiert und hast 1990 tatsächlich deine eigene Filmproduktionsfirma Kevin Lee Film GmbH gegründet und bist dann auch kurz darauf schon direkt mit dem Film Wounded Faces das erste Mal auf einem internationalen Festival gelaufen, auf den internationalen Hofer Filmfesttagen. Was hat dich denn zu dem Filmgenre eigentlich so hingezogen oder hingeführt und warum ist es dann auch speziell später nochmal der Kinderfilm geworden, der dich so fasziniert hat?
Ja, also der erste Anstoß war, als ich so kurz nach dem Abitur war, da war ich mit einigen Freunden in München in so einem Off-Theater, die haben die Drei-Groschen-Oper aufgeführt in einer sehr unkonventionellen Inszenierung, also nicht so Guckkastenbühne, sondern das ganze Publikum ist also immer mit den Schauspielern mitgewandert über die Feuertreppe in ersten Stock und dann hat er was gespielt, dann hat er was gespielt, dann ist man wieder zurück. Und wir sind da rausgegangen, waren total geflasht und einer von meinen Kumpels sagte, wisst ihr was, wir gründen jetzt eine eigene Theatercrew. Und dann haben wir so eine Theatergruppe gegründet, angefangen selber als Schauspieler und Regisseur und alles sozusagen in einem. Und da habe ich im Grunde von einem Tag auf den anderen gemerkt, das ist es. und habe dann zunächst überlegt, ans Theater zu gehen. Und das war ja so Anfang der 80er Jahre. Und dann bin ich zum ersten Mal mit dem Werk von Rainer Werner Fassbinder in Kontakt gekommen. Also die Filme liefen ja damals im Kino. Und es war sozusagen das zweite Initialerlebnis, wo ich dann einfach sofort wusste, weil das so eine neue, andere Erzählweise war, die ich bis dahin so aus den wenigen Filmen, die ich im Kino gesehen hatte, überhaupt nicht kannte. Und das hat mich so beeindruckt, dass mir eigentlich ganz schnell klar war, ich will Film machen. Mhm. Ich habe dann hatte in der Zeit Agrarwissenschaft studiert, dann erst einmal, weil ich dachte, ich muss was Anständiges lernen. Und Studium, das ist dann, das habe ich dann immer mehr schleifen lassen und nebenbei irgendwie, was weiß ich, was Drehbücher geschrieben und habe dann irgendwann gemerkt, das macht jetzt keinen Sinn mit diesem Studium, habe das aufgehört, habe bei der Bavaria Filmtour als Tourguide angeheuert. Und habe mir vorgenommen, okay, jetzt musst du deinen ersten Kurzfilm machen, um irgendwie da weiterzukommen. Und ich habe damals noch zu Hause gewohnt, habe dann das ganze Geld, was ich da verdient habe, gespart und in meinen ersten Kurzfilm gesteckt.
Ich habe auch gelesen, da muss ich unbedingt einmal dich kurz darauf ansprechen, dass du auch Dokumentarfilme für das FEU, für das Institut für Film und Bildung in Wissenschaft und Unterricht auch gemacht hast, ne?
Ja, bearbeitet.
Bearbeitet.
Also einen haben wir, für einen haben wir mal das Drehbuch geschrieben, ansonsten habe ich die Filme vor allem bearbeitet, also weil die haben ja immer dann irgendwelche Dokumentationen eingekauft und ich habe dann sozusagen die redaktionell und schnittmäßig gekürzt und bearbeitet, neuen Kommentar und so weiter.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es anderen da auch so geht wie mir persönlich. Ich kenne die natürlich auch noch aus meiner eigenen Schulzeit. Ne? Man kennt noch diese 16mm Filmrollen, die kamen immer aus dem FEU mit allen möglichen Lernfilmen. Mhm. Sehr didaktisch und ich würde mal sagen, aus heutiger Perspektive wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Ja. Aber das war ja, oder das war jetzt zumindest die Frage, die ich mir da gestellt habe, war das für dich so in dieser Arbeit der Bearbeitung der Filme dein erster Kontakt zu einem jungen Publikum? Oder ist das jetzt total an den Haaren herbeigezogen, wenn ich das so in Verbindung bringe?
Das war eher so, das war einfach so, ich hatte dann Kontakt und ich war sozusagen so irgendwie so auf der Suche, wo kann ich irgendwie, wie geht's jetzt weiter? Ich hatte, das war in den 90er Jahren, ich hatte mein Debütfilm eben Bundesfaces gemacht, noch während des Studiums, habe mein Studium dann beendet und dann habe ich erst einmal so geguckt, wie kann ich Geld verdienen? Dann sagte der, du, ich habe da so Filme zu bearbeiten und dann habe ich da längere Zeit fürs FEU eben diese Sachen gemacht. Aber eigentlich das erste für junge Publikum, es ging eigentlich über den Hörfunk. Also ich habe in den 80er Jahren noch während dem Studium auch angefangen für den Hörfunk zu arbeiten, habe einige Kinderhörspiele damals auch geschrieben und darüber bin ich sozusagen einfach dann auch letztendlich zum Kinderfilm gekommen.
Mhm. Und da bist du ja jetzt auch schon wirklich einige Zeit, ne? Du hast jetzt insgesamt 5 Kinderfilme gemacht. Mhm, genau. Toni Goldwascher war der erste, ne? 2007. Dann folgen Tom und Hacke. Mhm. Entegut, Zwischen uns die Mauer.
Wobei, Zwischen uns die Mauer würde ich jetzt nicht als Kinder- oder Jugendfilm bezeichnen, wenn die Protagonisten Jugendliche sind. Und das war auch, hat sich auch im Kino gezeigt, also 95% der Zuschauer waren weder Kinder noch Jugendliche, sondern das waren Zuschauer, die den Mauerfall selber erlebt hatten.
Ja, okay. Ja, danke nochmal für diese Richtigstellung. Okay. Dann sagen wir, es waren 4 Kinderfilme. Mhm. Das Geheime Stockwerk, dein jüngster Film, der jetzt eben bald in die Kinos kommt, über den wir ja auch heute sprechen wollen, ist, wenn man so will, der aktuellste. Ja, bevor wir jetzt aber auf diesen Film nochmal explizit eingehen, würde mich schon nochmal ganz grundsätzlich interessieren. Was fasziniert dich so sehr an Kinderfilmen? Das ist ja schon eine Entscheidung zu sagen, ich fokussiere mich jetzt auf dieses Publikum und auch auf diese Art Filme zu machen.
Also ich arbeite wahnsinnig gerne mit Kinderdarstellern, finde es irrsinnig inspirierend, macht sehr viel Spaß. Mir macht viel Spaß, für Kinder zu erzählen. Ich finde auch, also die Chance ist auch im Kinderfilm, dass man auf irgendeine gewisse Weise auch eine große Freiheit hat, weil man sozusagen, also jetzt Beispiel das Geheime Stockwerk, sozusagen Genrefilm, also Zeitreise und Geschichte, also historischer Film zu kombinieren. Im Erwachsenenfilm wäre das nicht ganz einfach. Mhm. Im Kinderfilm ist es möglich. Mhm. Und das genieße ich schon sehr daran.
Also, ja. Ja gut, dann lass uns mal da reingehen und wir gucken uns mal an, was sich hinter der Geschichte von Das geheime Stockwerk denn eigentlich so verbirgt. Das Drehbuch, das sollte man vielleicht nochmal sagen, das kommt ja an dieser Stelle gar nicht von dir. Das haben Antonia Rothe-Liermann und Katrin Mielhahn geschrieben. Mhm. Wie ist denn dieser Film eigentlich zu dir gekommen oder wie bist du an diesen Film gekommen?
Ja, ich habe ja mit Antonia und Katrin schon zwei Filme zusammen gemacht. Das war Endegut und bei Zwischen uns die Mauer, da war jetzt nur die Antonia beteiligt. Und wir wollten gerne wieder was zusammen machen. Und der erste Impuls war eigentlich, dass wir sagten, wir würden gerne eine Geschichte erzählen, in der es auch fantastische Elemente gibt. Und so kamen wir zur Zeitreise. Mhm. Und dann war so die Frage, naja, in welche Zeit würden wir eigentlich gerne reisen? Und da hatte die Antonia dann die Idee, wie wäre es denn in die NS-Zeit? Ich glaube, ihr Hintergrund dafür ist auch folgender. Die Antonia ist in der DDR aufgewachsen, hatte da ihre Grundschulzeit verlebt und dort war ja das Thema Nationalsozialismus schon in der Grundschule im Unterrichtsstoff. Und der Lehrer dort hat es so ein bisschen mit der Holzhammer-Methode gemacht. Er hat nämlich den Kindern in der zweiten Klasse einen Dokumentarfilm über Auschwitz gezeigt.
Ah, krass.
Mhm. Und die Antonia, die war monatelang traumatisiert, hatte Albträume von diesen schrecklichen Bildern und sie hat sich, glaube ich, schon als Autorin schon lange immer wieder überlegt, wie kann man Kindern erzählen über diese Zeit, ohne sie zu traumatisieren, und so kam das einfach schön zusammen. Unsere Idee, in die NS-Zeit zu reisen und damit auch eine Chance, Kindern über diese Zeit auf kindgerechte Weise zu erzählen.
Lass uns mal, wir wollen natürlich jetzt nicht den ganzen Film nacherzählen und auch nicht spoilern, aber so grob mal vielleicht in den Inhalt schauen, damit Menschen, die diesen Film noch nicht kennen, ungefähr wissen, worum es geht. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ja der 12-jährige Carly, ne? Der zieht mit seinen Eltern in die Alpen, wo die sich ihren Traum von einem eigenen Hotel erfüllen. Und der Film, hast du jetzt eben gerade schon mal angedeutet, ne? Er spielt zwar in der Gegenwart, aber er ist gleichzeitig auch ein Zeitreisenfilm, weil der Carly bei Streifzügen durch dieses Grand Hotel eben entdeckt, dass er mit Hilfe eines alten Lastenaufzugs eben in der Zeit reisen kann und dann eben in der NS-Zeit landet. Was passiert denn vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage im Film eigentlich? Magst du das mal kurz zusammenfassen?
Ja, er landet da erst einmal, ist wahnsinnig erstaunt und ist dann erst einmal froh, dass er auch wieder zurückreisen kann.
Er springt immer so hin und her.
Genau, quasi, und dass er sozusagen da hin und her reisen kann, und dann fängt er an, so diese neue Welt zu erkunden, lernt dann sehr schnell ein Mädchen, die Hannah, kennen, ein jüdisches Mädchen, die in dem Hotel gerade mit ihrem Vater wohnt und die so ein bisschen irritiert ist, weil sie eigentlich gar nicht weiß, warum sie hier sind, und freundet sich mit der an. Und dann gibt es eine Detektivgeschichte, weil nämlich ein drittes Kind, der Schuhputzerjunge, der in dem Hotel arbeitet, eines Diebstahls bezichtigt wird. Und der Kali und die Hanna sind sich sicher, der war nicht schuld, der ist nicht der Dieb, und sie wollen ihm helfen und fangen an, Ermittlungen anzustellen unter den Hotelgästen und entdecken schließlich, dass sich hinter dieser Hotelfassade ein ganz anderes Geheimnis verbirgt, nämlich dass es ein Ort ist, in dem jüdischen Flüchtlingen die Ausreise sozusagen ermöglicht wird von diesem Ort aus. Und Hanna wird klar, sie ist hier nicht auf Urlaub, sondern sie ist hier auf der Flucht mit ihrem Vater zusammen.
Genau. Also wir gehen da jetzt gleich nochmal auf das, ich sag mal, das tragische Element dieses Films stärker ein. Ich will aber vielleicht mich wirklich mal so ein bisschen chronologisch dem nähern und fange mal wirklich ganz am Anfang dieses Films an und gestehe ganz offen, als ich den gesehen habe, habe ich mich während der ersten Bilder erstmal im völlig falschen Film gewähnt, weil irgendwie haben die Aufnahmen dieses Grand Hotels in den Bergen bei mir erstmal so Assoziationen geweckt, das, weiß nicht, schwankte irgendwo zwischen Heidi, der Schwarzwaldklinik, und Stephen Kings Shining oder so. Das ist so eine ganz, ganz skurrile Mischung für mich gewesen. Aber ich habe echt dann so gefragt, ist das jetzt nur meine persönliche Interpretation oder ist das auch womöglich eine ganz bewusste Irreführung des Zuschauers durch den Regisseur? Warum hast du das so angelegt? Welche Idee steckte für dich dahinter?
Ja, es ist schon erst einmal sozusagen, man landet ja erst einmal so in diesem schönen, in dieser Berglandschaft und in diesem wunderschönen Hotel, zumindest von außen sieht aus, wenn man innen reingeht, dann sieht man, dass das alles irgendwie Baustelle ist.
Ja, ja.
Und zum anderen ist es aber so ein Ort, der zwar schön ist, aber für den Carly erst einmal extrem frustrierend, weil er hier keine Freunde hat und irgendwie lost, also für ihn, so, er ist ja völlig lost hier, seine Eltern sind mit der Renovierung beschäftigt. Er soll dann auch noch irgendwie mit Spachteln helfen. Und auf das hat er überhaupt keinen Bock, weil er ja sagt, ich habe doch Ferien, Leute. Und ich fand das einfach den richtigen Einstieg für diesen Film. Und deine Assoziationen, also Heidi, also sozusagen Bergfilm und ein wenig Shining, das war schon so beabsichtigt.
Tatsächlich, ja? Okay, ja, okay. Wo habt ihr denn diese imposanten Drehorte gefunden? Also das Hotel ist ja wirklich ein Grand Hotel, ne? Das ist ja wirklich klasse. Wo steht denn das?
Also das Bad Gastein, das Hotel Europa in Bad Gastein, was heute kein Hotel mehr ist, also seit 20 Jahren oder 15 Jahren steht es leer, also es steht nicht ganz leer, da haben die Hotelzimmer haben irgendwelche Feriengäste als Ferienapartments großenteils gekauft, also das sind sozusagen Ferienwohnungen, diese einzelnen Zimmer. Und genau. Und der Vorteil ist aber, in den ganzen Gängen und in der Lobby und in den sozusagen allgemeinen Räumen des Hotels, die sind einfach leer und sie sind nahezu original historisch erhalten. Und das heißt, unsere Szenebildabteilung musste da jetzt wirklich nur Möbel und Teppiche und alles reinräumen und dann war das auch gut. Und die Entscheidung dafür war natürlich, weil man in einem bestehenden Hotel, das in Betrieb ist, nicht drehen kann. Erstens, weil der Betrieb natürlich und Dreharbeiten sich gegenseitig kannibalisieren. Ja. Und zum anderen, weil die jedes Hotel, das normalerweise heute in Betrieb ist, dann inzwischen längst modernisiert ist und mit Wellness und sonst was. Also da ist nichts mehr original.
Ja, ja, okay.
Und das war aber nicht das einzige Hotel. Wir hatten dann in der Tat einige der Locations dort leider nicht gefunden und dann hat man einen zweiten Drehort auf dem Semmering, das ist das Südbahnhotel, das westlich von Wien und ist aber auch ein ehemaliges Grand Hotel, was heute so als Konzert- und Kulturort auch verwendet wird.
Okay, also das heißt, ihr habt da zwei verschiedenen Hotelorten quasi gedreht. Okay, genau. Verstehe. Ja, das ist wirklich schon mal toll. Also die Drehorte sind wirklich imposant, das muss man sagen. Und jetzt hast du ja eben schon gesagt, ne? Also Carly reist mit dem Fahrstuhl als Zeitmaschine quasi in dem Film immer zwischen zwei Zeiten hin und her. Vor dem Hintergrund könnte man ja das geheime Stockwerk fast als einen Science-Fiction-Film bezeichnen. Zumindest ist das ja so wie so eine Art Science-Fiction-Element. Man könnte aber sicherlich auch genauso von einem Kinderkrimi sprechen. Ne? Du hast ja eben auch gesagt, es gibt eine Kriminalgeschichte, die da auch so mit eingeflochten ist. Aber angesichts des zugrunde liegenden Themas sicherlich auch von so einer Art Historiendrama. Welchem Genre würdest du den Film denn zuordnen? Und sag jetzt bitte nicht Kinderfilm, weil wir wissen beide, das ist kein Genre.
Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also ich glaube, ist natürlich richtig, er hat Teile von allen drei Genres. Also wahrscheinlich ist es schwer, den überhaupt einem zuzuordnen.
Okay, ja, immer diese blöden Fragen nach der Schublade, wo man es reinstecken kann. Ne? Ja, das muss man vielleicht auch gar nicht. Ja. Na, ich dachte eher, vielleicht hast du eins, wo du nochmal sagen würdest, da siehst du das ganz explizit oder so, aber tust du dann gar nicht.
Nein,
das
bleibt gar bewusst nicht. Offen. Ich freue mich auch, das war natürlich eine große Herausforderung, auch kann man sozusagen diese drei verschiedenen Genres, kann man die eigentlich miteinander verknüpfen und funktioniert es. Und ich bin schon ganz glücklich, dass gemäß der bisherigen Festivalauswertung, die wir jetzt schon haben, dass ich schon sehen konnte, dass es gut funktioniert.
Ja, ich habe es jetzt gerade ja schon angedeutet. Ne? Oft wird ja der Kinderfilm als eigenes Genre schon so bezeichnet. Ne? Menschen, die sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, wissen, dass das nun wirklich nicht ganz zutreffend ist, weil innerhalb dieser Gattung Kinderfilm natürlich ganz viele verschiedene Genres auch bedient werden können. Und dein Film in der Tat mischt da ganz schön viel. Ne? Dann lass uns mal ein bisschen stärker wirklich nochmal jetzt so auf dieses, ich nenne es mal das Anliegen, hinter diesem Film zu sprechen kommen. Ja? Also du hast ja eben schon gesagt, der Carly reist immer in das Jahr 1938. Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt. Warum ist es ausgerechnet das Jahr 1938 geworden, in dem Carly dann immer wieder landet, wenn er in die Vergangenheit reist?
Also es ist so, wir hatten am Anfang die erste Drehbuchfassung, die war noch 1933 angesiedelt. Weil wir dachten, was spannend ist, zu erzählen, wie diese Diktatur und diese Ideologie so langsam in einer demokratischen Gesellschaft sich so ausgebreitet hat und immer mehr Raum gewonnen hat. Und dann haben wir aber festgestellt, diese Geschichte mit der Flucht und so weiter, das würde einfach 1933 so nicht funktionieren, weil zu der Zeit war es für jüdische Menschen noch einigermaßen einfach, Deutschland zu verlassen. Und im Jahr 1938 wurde es dann richtig schwierig. Mhm. Und danach war es dann nahezu unmöglich. Und das heißt, wir hatten dann so den Eindruck, und spielte ja in Österreich, in einem Hotel in Österreich. Und das war ja dann kurz nach dieser Annektierung da. Und da war es so, dass natürlich sehr, 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 sehr schnell der gleiche Zustand wie in Deutschland war. Und dass es dann für jüdische Menschen schon sehr eng wurde. Und dass eben so eine Fluchthilfeorganisation, die ja sich hinter diesem Hotel verbirgt, dass die dann auch wirklich, dass es funktioniert, dass es inhaltlich Sinn macht.
Also man könnte von so einer Art Kipppunkt quasi in dieser ganzen Entwicklung der Kriegsgeschichte so sprechen, ne? Ja, genau. Ja. Mit dieser Themensetzung mutest du ja dem jungen Publikum schon ganz schön was zu, ne? Und du hast eben auch schon erzählt von der Drehbuchautorin, jetzt habe ich ihren Namen gerade vergessen.
Antonia Rothe
Lehmann. Antonia, genau. Mhm. Die da eher so, sagen wir mal, traumatische Erfahrungen in ihrer eigenen Kindheit gemacht hat, was so die Vermittlung der Geschichte eben über den Holocaust angeht. Und man merkt diesem Film schon an, ne, dass du wirklich versuchst, das Publikum, sage ich mal, behutsam an die Hand zu nehmen durch so ein paar ganz grundsätzliche dramaturgische Entscheidungen. Ne. Dazu zählt zum Beispiel diese Möglichkeit, dass der Kali in der Geschichte immer wieder hin und her reisen kann. Also er kann die Vergangenheit immer wieder verlassen und ist dann in der Gegenwart und hat da auch erstmal die Möglichkeit, das Erlebte so ein bisschen sacken zu lassen und auch reflektieren zu können. Und gleichzeitig gibt es eben auch nochmal diese Detektivgeschichte, ne, die dann eher auch so ein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, neutrales Spannungselement reinnimmt. Das sind ja sicherlich eben auch alles bewusste Entscheidungen, um so diesen historischen Hintergrund des Films so ein Stück weit aufzulockern. Und ganz explizit zeigst du natürlich auch überhaupt gar keine Bilder aus Konzentrationslagern oder Ähnlichem. Jetzt ist dieser Film von der FSK schlussendlich mit einer Altersfreigabe ab 6 Jahren eingestuft worden. War diese FSK-Einstufung ab 6 Jahren eigentlich auch so das erklärte Ziel hinter diesen dramaturgischen Grundsatzentscheidungen? Also wolltest du explizit darauf hinaus, dass man ihn auch wirklich an einem sehr jungen Alter schauen kann, oder stecken für dich ganz andere Beweggründe dahinter?
Ja, es ist ja so, es gibt ja in Deutschland nur ab 6 und ab 12, und es war ein Kinderfilm, der Freigabe ab 12 Jahren hat, den braucht man nicht ins Kino bringen, weil sozusagen sich das fast ausschließt. Das heißt, war klar, dass wir die Freigabe ab 6 Jahren brauchen, und aber letztendlich, es gibt ja auch, also von unserer Seite so eine Altersempfehlung, die auch viele Festivals, dass man sagt, ab 9 oder 10 würden wir den Film empfehlen. Ich glaube, für 6-Jährige ist es nicht ganz einfach, wobei ich glaube, gleichwohl 6-Jährige können den Film unbeschadet sehen. Also wir haben uns ganz viel darüber auseinandergesetzt, was wollen und können wir den Kindern zeigen, was wollen wir ihnen vorenthalten, also gerade in den Szenen, wenn der Kali dann im Internet recherchiert, und hatten da auch Testvorführungen dazu, hatten dann sogar überlegt, ob wir jetzt, also nicht diese ganz schrecklichen Bilder, aber ob sozusagen irgendwie so, dass er irgendwo so ein Foto entdeckt, wo zum Beispiel diese Koffer, die dann da im Konzentrationslager sozusagen gelagert waren von den Menschen, und haben uns aber nach der Testvorführung dann dagegen entschieden, weil wir einfach das Gefühl hatten, das ist zu beängstigend für die Kinder. Also da haben wir uns wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, was wollen und können wir den Kindern zeigen. Und das, was die Kinder jetzt sozusagen wirklich erfahren, zum Beispiel über die Ausgrenzung von jüdischen Menschen, das erfahren sie aus erster Hand von der Hanna, die dann erzählt, also der Kali, der sie dann anspricht, sagt, du, ich habe von meiner Mutter gehört, es wird für euch Juden ganz schlimm und ihr dürft dann immer in die Schule gehen, ihr dürft immer ins Kino gehen. Und dann antwortet die Hanna drauf, ja, ist ja schon jetzt so schlimm, weil wir nur noch im Park nur noch auf Judenbänken sitzen dürfen. Und ich glaube, dadurch ist es für Kinder anders rezipierbar. Mhm. Jetzt wir zeigen ihnen keine schrecklichen Bilder, sondern wir erzählen ihnen sozusagen aus dem Mund der Protagonisten, was passieren wird und welche schlimmen Dinge da geschehen und geschehen werden. Und auf die Weise ist es nicht schockierend für die Kinder, glaube ich, aber es ist zugleich eine Chance, die Empathie der Kinder zu wecken.
Hm, hm. Ich habe mir mal im Vorfeld auf unser Gespräch, habe ich mal versucht, ein paar Filmkritiken zu recherchieren zu dem Film. So ganz viele gibt es natürlich noch nicht, weil es ist noch, naja, knapp 3 Wochen hin bis zum Kinostart. Aber ich habe ein paar dann doch gefunden und ich würde, wenn das für dich okay ist, mal gerne auf ein paar einzelne Aspekte aus diesen Kritiken eingehen. Einen hast du jetzt nämlich gerade quasi schon benannt, dass wir dem vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Schliche kommen und auch nochmal andere Perspektiven da durchaus einbeziehen. Ja? Ich fange mal mit einer Kritik an, die hat der Reinhard Kleber in der Kinozeit geschrieben. Ich zitiere mal einen kurzen Absatz daraus. Ja, da schreibt er, Norbert Lechner benötigt keine drastischen Gewaltszenen oder dramatischen Zuspitzungen, um die latente Bedrohung von Juden und Regimegegnern durch den Antisemitismus anschaulich zu machen. Meist genügen im historischen Filmteil Andeutungen, Blicke, Vorwürfe und Mutmaßungen, um aufzuzeigen, wie der rechtsfreie Raum immer größer wird, indem die Nazis und ihre Schergen ihre Macht demonstrieren und ausbauen. Ist deine Herangehensweise an dem Film mit dieser Beobachtung tatsächlich gut beschrieben? War das so ein bisschen dein Anliegen?
Absolut, finde ich sehr gut beschrieben.
Ja?
Ja.
Siehst du da drin eine Parallele zur Gegenwart eigentlich bei uns in Deutschland gerade? Wir haben es ja wieder mit erstarkenden rechten Kräften und Ideologien zu tun in dieser Gesellschaft. Das ist ja fast erschreckend, oder?
Ich sehe da absolute Parallele. Also man muss ja immer wieder sich klar machen, Hitler kam ja und die Nationalsozialisten, die kamen ja nicht über einen Putsch an die Macht, sondern die wurden demokratisch gewählt und haben über viele Jahre vor 1933 einfach die Institutionen und die Gesellschaft mit ihrer Ideologie infiltriert und haben dann sozusagen im rechten Moment dann auch nach der Macht gegriffen. Also, und ich mache mir große Sorgen, was das angeht. Mhm. Also ich sehe da viele Parallelen.
Mhm. Vielleicht eine gute Überleitung, um mal über Erinnerungskultur zu sprechen. Also dein Film ist ja, wenn man so will, auch ein Stück Erinnerungskultur. Ich vermute mal, dass du ihn so verstehst. Und da zitiere ich nochmal aus einer anderen Filmkritik, die ich bei Movie Break gelesen habe. Liederbach hat das geschrieben. Die schreibt, Lehrstück statt Lernansatz, Trost statt Tatsachen, Apologetik statt Anklage. Das sind wie so oft die Eckpunkte des plakativ-pädagogischen Plots. Das leichtherzige Schauspiel und die atmosphärische Ausstattung zeigt wenig von der alltäglichen Angst der heraufziehenden Nazi-Bedrohung. Die historische Dimension bleibt ein romantisiertes Randelement, dessen Leichtigkeit die grausame Realität der Nazi-Ära verharmlost, wo mit Blick auf das junge Zielpublikum historische Wahrhaftigkeit doch gerade besonders wichtig wäre. Ein plakativ-pädagogischer Plot. Was würdest du diesem Vorwurf entgegensetzen?
Also ich kann ehrlich gesagt mit dem Vorwurf überhaupt nichts anfangen, weil natürlich muss es bei einem Kinderfilm, der so ein schwieriges Thema anfasst, muss man natürlich so erzählen, dass Kinder auch da mitgehen können. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht aus jetzt doch einigen Festivalvorführungen, die wir hatten, dass die Kinder da wirklich mitgehen. Und wir haben ja auch einige Preise inzwischen gewonnen, interessanterweise sehr viele Preise von Kinderjuries. Also da zählt für mich mehr die Meinung der Kinder über diesen Film als die Meinung von Erwachsenen, die auf diesen Film gucken und glauben sozusagen ihr ganzes Paket da sozusagen drauf zu projizieren. Deswegen, ich kann mit dieser Kritik ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen und ich habe nur, wie gesagt, ich habe immer wieder festgestellt, dass Kinder wahnsinnig gut mit dieser Geschichte andocken können und mitgehen können.
Naja, dieser Vorwurf, dass, ich sag mal ganz abstrakt, ein Kindermedieninhalt zu pädagogisch wirken könnte, der ist ja auch sehr schnell formuliert. Ne? Das ist jetzt in dieser Kritik, sicherlich taucht das nicht zum ersten Mal auf. Ich meine, man bewegt sich ja sicherlich auch immer im Raum einer pädagogischen Verantwortung, die man auch hat.
Genau.
Insofern ist das ja vielleicht auch naheliegend, dass man eine pädagogische Brille zumindest auch aufhat, oder? Oder
ja, wir wollen
das grundsätzlich.
Ja, wir wollen ja Kindern sozusagen auch, natürlich soll der Film auch Spaß machen und unterhalten, aber ich sehe schon, also mein Ziel wäre schon, dass Kinder wirklich da was mitnehmen können auch. Und dann ist man immer in dem, sozusagen, kann man immer den Vorwurf aufbauen, das sei pädagogisch, aber ich kann dieser Kritik sozusagen keine.
Du nimmst es gelassen.
Ich muss es an mir abperlen lassen, weil es einfach so ein starker Eindruck entsteht, dass da jemand nicht diesen Film gesehen hat, sondern sein Weltbild auf diesen Film projiziert hat. Mm. Und das ist dann immer schwierig. Und ich halte mich mehr an die Kinder, die diesen Film als Film wahrnehmen und als Geschichte und damit offensichtlich mitgehen.
Ja, okay. Du gestattest es mir hoffentlich, dass ich trotzdem noch mal ein drittes Beispiel auch rauskrame.
Okay.
Von Damian Sprenger im Blickpunkt Film hat er auch eine Kritik geschrieben. Und da geht es explizit um einen Punkt, über den habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, nämlich um die Darstellung der Repräsentanten des Nazi-Regimes im Film. Das ist in dem Film ganz konkret eine Familie, könnte man sagen, ne? Die Familie Hartwig. Und da schreibt eben dieser Kritiker, der Vater, ein strenger Popanz in adretter NS-Uniform, die Mutter eine cholerische Pomeranze, der älteste Sohn ein plumper Nachahmer des Vaters. Viel Tiefe ist da nicht zu finden, schreibt dieser Mensch in dieser Kritik. Und in der Tat bewegt sich ja die Darstellung dieser Familie Hartwig, das war auch so ein bisschen mein Eindruck, und insbesondere der dieser zwei Söhne, Heinrich und Hermann heißen sie dann auch noch, diese Darstellung bewegt sich schon hart an der Grenze zur Karikatur, habe ich zwischenzeitlich so ein bisschen gedacht. Warum hast du dich denn dafür entschieden, diese Familie so in Szene zu setzen?
Also zum einen ist ja so, dass also wir haben ja sozusagen bestimmte Erzählzeit nur, um diese Bedrohung, die von dieser Familie kommt und von diesen Jungs kommt, um die zu erzählen. Und das heißt, ich kann das, um diese Bedrohung spürbar zu machen für Kinder, muss ich eindeutig sein. Mhm. Ich kann da, wenn ich das in Zwischentönen erzähle, dann werden alle Kinder denken, was ist denn das für eine nette, harmlose Familie? Also das heißt, ich bin schon von dem her sozusagen, ist es notwendig, da sehr klar zu sein, dass für Kinder auch deutlich wird, das ist nicht lustig, was die da jetzt machen. Und zum anderen ist es so, ich wundere mich da immer, weil wir wissen ja aus jetzt sozusagen Originaldokumenten, wie in der NS-Zeit, wie diese Nazis aufgetreten, wie die sich verhalten haben. Also ich meine, die größte Karikatur eines Nationalsozialisten sind die Bild- und Tondokumente von Adolf Hitler. Also das ist die maximale Karikatur und zwar Realität. Und es war der Zeitgeist, dem nachzuahmen, sozusagen. Sowohl im Äußeren, wo sie dann alle ihre Bärtchen hatten, und aber auch in der Körpersprache. Und das war so, das war diese Zeit. Also das ist keine Karikatur, das war die Realität. Und wenn jemand heute sagt, ja, das ist ja eine Karikatur, dann kann ich ja sagen, schau dir doch einmal irgendwie ein paar historische Filmdokumente an. Und wenn man sozusagen, ich habe immer auch die Sorge, dass wenn man sozusagen mit diesen Zwischentönen ist auch immer verbunden, dass man das verharmlost. Es war ja doch nicht so schlimm. Es waren ja auch nur Menschen. Es waren natürlich Menschen, aber es waren sehr, sehr schreckliche Menschen.
Ja, mit einer schlimmen Ideologie, die sie getrieben hat, ne? Ja, gar keine Frage.
Ja. Genau.
Norbert, ich würde gerne eine vierte Kritik auch noch zitieren. Ich finde, der Vollständigkeit halber ist das wichtig, das hier auch nochmal zu benennen. Und zwar habe ich die gefunden auf der Webseite des Arbeitskreises Zukunft braucht Erinnerung. Und die haben Folgendes geschrieben, ist nochmal ein etwas längerer Absatz. Mit Das geheime Stockwerk ist Norbert Lechner ein Film gelungen, der sich einer der größten Herausforderungen der Erinnerungskultur stellt. Wie lässt sich die Zeit des Nationalsozialismus Kindern und Jugendlichen nahebringen, ohne zu überfordern, zu banalisieren oder zu traumatisieren? Die Antwort, die dieser Film gibt, ist ebenso klug wie mutig und hochaktuell, gerade vor dem Hintergrund erstarkender rechtsextremer und antisemitischer Strömungen in Europa, wirkt der Film wie ein notwendiger Gegenentwurf. Er zeigt, dass demokratische Werte, Toleranz und Zivilcourage nicht abstrakt sind, sondern im Alltag beginnen, oft unscheinbar und oft im Kleinen. Nachdem, wie wir gerade jetzt drüber gesprochen haben, würde ich mal unterstellen, dass du mit diesem Feedback ganz gut umgehen kannst, oder?
Kann ich sehr.
Ja.
Also vielleicht noch einfach so was dazu. Also was ich ja spannend fand, und das war so auch so eine Erfahrung aus diesen bisherigen Festival-Aufführungen. Ich hatte so einen Eindruck, also durch diese Zeitreise geben wir den Zuschauern eine ganz besondere Möglichkeit. Es gibt ja tolle Filme auch über die Zeit, also auch Spielfilme, was weiß ich, als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Ein wunderbarer Film. Der Nachteil ist, dass man sozusagen, wir aus unserer Gegenwartsperspektive drauf gucken und sagen können, okay, ja, das war ja damals und das hat nichts mit uns zu tun. Das ist sozusagen, können wir abspalten, das ist ganz fern eigentlich. Und können wir sozusagen dort in so eine Schublade ablegen. Und mit dieser Zeitreise begeben wir sozusagen uns mit dem Kali über seine Perspektive in diese Zeit. Und das heißt, diese Abspaltung, dieses sich vor dieser Geschichte zurückzuziehen, sozusagen innerlich, das geht nicht so gut. Mhm. Man reist mit ihm rein und man wird mit ihm reingezogen. Und es war am Anfang schon unser Ansatz, unsere Idee. Und ich hatte so einen Eindruck jetzt aus den Festivalerfahrungen, dass das ganz genau das funktioniert und dass da Kinder wirklich sehr davon auch profitieren.
Ich kann das aus meinem persönlichen Erleben absolut bestätigen und also mich hat dieser Film wirklich ziemlich mitgenommen, als ich den gesehen habe und ich glaube, es liegt genau an dem, was du gerade schilderst. Ne? Ich erinnere mich an eine Szene, wo der, ja, wir haben das ja jetzt soweit schon erzählt, deswegen darf man das Wort Schleuser vielleicht an der Stelle mal in den Mund nehmen, ja, wo der Schleuser in der Vergangenheit den Kali fragt, wie wird das Ganze enden? Ne? Und möchte von dem eine Antwort auf diese Frage haben und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo man so merkt, boah, das ist echt tricky, was dieser Film aufmacht, weil man ja eben als der Mensch aus der Zukunft, die wir als Zuschauer ja auch sind, genau weiß, wie es enden wird und der Kali auch in dieser Zwickmühle steckt, das zu wissen und gleichzeitig irgendwie doch Hoffnung geben zu wollen. Das bringt diese Szene ziemlich gut und auch ziemlich heftig auf den Punkt, finde ich. Also das gelingt ihm tatsächlich auch sehr, sehr gut, würde ich sagen, ja. Und ne, man muss das vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, du bist ja jetzt schon seit fast einem Jahr mit diesem Film auf verschiedenen Festivals unterwegs, ne? Und du hast inzwischen schon insgesamt 14 Preise auf verschiedenen Festivals abgeräumt für diesen Film. Ich krieg sie gar nicht alle aufgelistet, ja? Goldener Spatz in Erfurt, da ging's los, Publikumspreis beim Kinderfilmfest Cinepens in Köln, beim Kinderfilmfestival in Wien, Preis der Kinderjury beim Kinderfilmfest Münster, Auszeichnung beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen und auch ein paar internationale Festivals sind dabei, ne? Beim, ich weiß nicht, heißt es Gifoni Film Festival?
Gifoni,
genau, in Italien, davon hattest du eben schon erzählt, beim Slin Film Festival in Tschechien und auch nochmal sehr interessant, finde ich, beim Philadelphia Jewish Film Festival hat der Film auch den Publikumspreis gewonnen. Das ist ja auch nochmal sicherlich, denke ich, eine sehr besondere Auszeichnung und ein sehr besonderer Zuspruch für dich, ne? Wie gehst du damit um, mit so viel Zuspruch zu diesem Film, bevor er überhaupt in die Kinos gekommen ist? Das ist doch auch toll, oder?
Ja, es ist natürlich, man muss ja immer am Boden bleiben ein bisschen, aber es ist schon eine schöne Bestätigung, weil es ja auch sehr, also es war ein schwerer Kampf, um diesen Film realisieren zu können. Und ich habe also auf dem Weg dorthin, habe ich oft nicht mehr geglaubt, dass es jemals ein Film wird. Und jetzt zu den Preisen selber, also was mich besonders gefreut hat, war eben dieser Publikumspreis auf dem jüdischen Filmfestival in Philadelphia, als auch in San Diego gibt es auch ein jüdisches Filmfestival, wo er lief und auch den Publikumspreis gewonnen hat. Und das freut mich besonders, weil im Laufe der Produktion von Anfang an bis zum Schnitt sind von allen möglichen Seiten immer wieder ist die Frage aufgekommen, ja, ist der Film so, wie er erzählt wird, ist es okay für die jüdische Community, also für die Betroffenen? Und das freut mich natürlich sehr, dass einfach diese Zielgruppe, die in dem Film ja so eine große Rolle spielt, dass sie den Film wirklich auch gutiert und hochhält.
Wie gewichtest du denn eigentlich diese Form der Anerkennung, also durch solche Auszeichnungen, gegenüber dem Publikumserfolg eines Films?
Ja, mir ist es jetzt schon sehr, sehr wichtig, also Publikumserfolg ist natürlich auch wichtig und toll, aber jetzt ein Film, der nur an der Kinokasse erfolgreich ist und keinen einzigen Preis gewinnt, das fände ich jetzt bedauerlicher als ein Film, der viele Preise gewinnt und jetzt an der Kinokasse jetzt nicht der Millionenseller ist.
Du ahnst, worauf ich hinaus will mit dieser Frage, ne? Wir haben uns vor ein paar Tagen schon einmal so kurz drüber unterhalten, da hast du mir am Rande so erzählt, naja, wenn der Film 100.000 ZuschauerInnen kriegt, dann bist du schon ganz zufrieden. Man muss das mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ne? Ich habe nochmal geguckt in die Kinoauswertung vom vergangenen Jahr, ne? Was waren so die erfolgreichsten Filme? Das Kanu des Manitou war der erfolgreichste Kinofilm des letzten Jahres mit 5 Millionen ZuschauerInnen. Die Schule der magischen Tiere 4, ein Kinderfilm, war auf Platz 2 mit 2,8 Millionen ZuschauerInnen. Da sind 100.000 jetzt natürlich natürlich wirklich erstmal tief gestapelt, aber wir beide wissen auch, dass das für Kinderfilme wie das Geheime Stockwerk gegenüber diesen großen Marken halt eben tatsächlich auch nicht ganz einfach ist zu bestehen, ne? Weil die einfach weniger wahrgenommen werden, weil es auch viel schwieriger ist, dafür im selben Umfang Werbung zu machen. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet deinen Film oder auch deine Filme ganz grundsätzlich von diesen weithin bekannten Markenverfilmungen? Jetzt mal abgesehen davon, dass es für diese Markenverfilmung eben bekannte Vorlagen, meistens ja Buchvorlagen gibt. Ne? Was würdest du sagen, machst du anders als andere Filmschaffende, die sich diesen großen bekannten Stoffen widmen?
Ja, ich habe natürlich schon den Eindruck, dass diese Markenfilme versuchen auch immer so, ich sage es mal so, amerikanische Unterhaltung sozusagen zu imitieren und Erzähleffekte dort zu übernehmen. Also das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich will eine gute Geschichte erzählen. Ich will die Figuren ernst nehmen. Es geht mir oft bei Markenfilmen so, dass dann irgendwelche auch tollen, erwachsenen deutschen Schauspieler irgendwie durchs Bild chargieren, dass ich beginne, mich fremd zu schämen, weil man irgendwie glaubt, das mögen Kinder so. Aber es ist halt so, also die meisten Zuschauer gucken erst einmal am liebsten das, was sie schon kennen, und die Marke, die kennen sie halt schon, und deswegen funktionieren diese Filme auch natürlich. Mhm. Und hinzu kommt natürlich, dass ein Film wie die magischen Tiere oder dass da einfach natürlich eine ganz andere Marktmacht dahinter steht, weil dann ein Major-Verleih 1 Million oder 2 Millionen Euro Werbebudget in die Hand nimmt, dass kein Kind in Deutschland irgendwie diesen Film nicht wahrnehmen kann, erst einmal, dass es den gibt. Und demgegenüber haben wir natürlich nur einen Bruchteil des Werbebudgets. Und so ist es heute. Ich meine, die Firma Coca-Cola gibt nicht umsonst viele Milliarden für Werbung aus, um ihr Getränk zu verkaufen. Ja. Wenn es von selber gehen würde, dann würden sie gerne das sicher einsparen und in die Tasche stecken.
Ja, das sind sicherlich relevante Unterschiede, die du da gerade benennst. Ich würde einen weiteren jetzt auch im konkreten Fall von Das Geheime Stockwerk nochmal dazufügen. Nämlich, dass Das Geheime Stockwerk ja auch wirklich ein politisches Anliegen hat als Film. Ja, das kann man, ohne jetzt die Schule der magischen Tiere oder andere Filme schlecht reden zu wollen, kann man diesen Film aber in der Form erstmal nicht unterstellen, würde ich sagen. Das ist ja schon ein elementarer Unterschied. Würdest du Das Geheime Stockwerk als einen politischen Film bezeichnen?
Absolut.
Ja? Absolut, ja. Und kann man, oder, also ich meine, die Frage hast du eigentlich damit, dass du den Film gemacht hast, schon beantwortet, aber trotzdem stellen sich manche Menschen, glaube ich, diese Frage. Also warum sollte man denn für Kinder überhaupt politische Filme machen? Ist das das richtige Genre, sage ich mal, für so ein junges Publikum?
Naja, Kinder sind ja sozusagen von der Politik nicht ausgeschlossen. Es ist ja wahnsinnig wichtig, dass Kinder beginnen zu verstehen, was bedeutet Politik. Weil wenn sie das als Kinder nicht lernen, dann werden sie es als Jugendliche oder als junge Erwachsene auch nicht können und kennen, und dann sind sie natürlich verführbar in alle möglichen Richtungen. Das heißt, ich glaube, ein politisches Bewusstsein bei Kindern zu wecken, ist auf jeden Fall nicht nur nicht verkehrt, sondern ist wahnsinnig wichtig, also im Sinne einer demokratischen Erziehung. Und dazu gehört natürlich auch, die eigene Geschichte zu kennen und sich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn wir die Geschichte vergessen, dann können dieselben Fehler einfach wieder passieren.
Ich gestatte mir mal an dieser Stelle, diese Frage nochmal in einen etwas größeren und sehr aktuellen Kontext einzuordnen. Du wirst das vielleicht mitgekriegt haben. Wir springen nochmal zur Berlinale. Mhm. Der Regisseur Wim Wenders, der ja vielen Leuten sicherlich auch bekannt sein wird, der dieses Jahr Jurypräsident bei der Berlinale ist, der hat vor ein paar Tagen bei der Pressekonferenz, wo die Jury vorgestellt wurde, sagen wir mal, für ein bisschen Irritationen gesorgt, weil er nämlich Folgendes gesagt hat: Wir können nicht das Feld der Politik betreten, wir müssen uns aus der Politik heraushalten. Wir sind das Gegenstück zur Politik. Das ist jetzt ein sehr verkürztes Zitat aus einem insgesamt etwas längeren Statement. Mhm. Auf jeden Fall interpretieren viele Menschen jetzt dieses Statement so, als hätte sich Wim Wenders grundsätzlich, ich sag mal, gegen politische Haltung in der Kunst ausgesprochen. Ja, das ist so ein bisschen gerade der Diskurs, der darüber jetzt so geführt wird. Mhm. Wie positionierst du dich denn als Kinderfilmregisseur eigentlich zu dieser Aussage? Ist der Kinderfilm vielleicht sogar an sich auch schon irgendwie politisch, dadurch, dass man überhaupt Filme für Kinder macht?
Das sicher, auf jeden Fall. Und ich finde einfach, wir haben als Filmemacher natürlich eine Verantwortung Kindern gegenüber, wenn wir für Kinder erzählen. Und es muss nicht jeder Kinderfilm irgendwie mit der politischen Aussage sozusagen verknüpft sein, aber Kindern ein politisches Bewusstsein zu vermitteln und sie zur Auseinandersetzung anzuregen, finde ich eine wirklich wichtige Aufgabe. Und auch ein Film, der jetzt vielleicht nicht so politisch ist wie Das geheime Stockwerk, kann ja auch politisch sein, indem es sich mit gesellschaftlich-politischen Themen auseinandersetzt. Hm. Auch ein Film über über ein Handicap kann auch politisch sein.
Ja, es muss sicherlich nicht explizit ein politisches Thema sein, sondern es ist wahrscheinlich wirklich mehr eine Frage der Haltung, die hinter dem Filmemachen an sich auch so steht. Ne? Ja. Genau. In dem Fall von Das geheime Stockwerk, da ist es ja aber auch so, also er thematisiert ja nicht nur den Holocaust, also er thematisiert den Holocaust oder überhaupt das NS-Regime und die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte und so schlimm werden konnte. Jetzt ist es aber auch so, dass der Kinostart dieses Films in eine Zeit fällt, in der der Nahostkonflikt ja auch wirklich aufs Schlimmste eskaliert ist und das jetzt schon seit einigen Jahren wirklich und die Diskussionen darum ebben natürlich auch überhaupt nicht ab. Ich könnte mir vorstellen, dass du gerade vor diesem Hintergrund auch vielleicht nochmal einen besonderen Respekt davor hattest, diesen Film nicht nur zu machen, sondern ihn jetzt auch wirklich herauszubringen und in die Kinos zu bringen. Also wie groß war denn vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs dein Respekt vor diesem Stoff? Oder ist er auch jetzt vor dem Kinostart?
Also ich, ehrlich gesagt, hatte ich da überhaupt keine Bedenken. Einfach aus dem Grund, weil was dort passiert, ist ja sozusagen auf einer Ebene. Das hat, also ich sage es mal so, also der Konflikt zwischen Israel und Palästina oder zwischen den Israelis und den Palästinensern hat ja nichts mit den Juden oder mit den Palästinensern als Personen zu tun, sondern das ist ja dieser Konflikt, der 2000 Jahre alt ist im Grunde. Und das hat ganz viel zu tun auch mit irgendwelchen Machtspielen, mit irgendwelchen, wo bestimmte Machtgruppen auch ihre Interessen vertreten, und zwar sehr radikal, sehr rücksichtslos, und es hat überhaupt nichts mit den Menschen an sich zu tun. Mit dem, ich sage mal, Otto Normalverbraucher, der sowohl in Palästina, da viel schlimmer sicher, aber auch in Israel sozusagen das Opfer von dem ist, von diesem Krieg und von dieser Machtkonstellation. Hm. Und das wird ja immer verwechselt, und dann wird geglaubt, ja, das ist ja auch eine Ursache für diesen wiederaufkommenden Antisemitismus in Deutschland, dass man sozusagen diese politische Situation damit verwechselt, dass da jemand auf der einen oder auf der anderen Seite als jüdischer Herkunft ist oder palästinensischer Herkunft. Und von dem her, mir ging es bei diesem Film darum, über Menschen zu erzählen, und deswegen hatte ich da jetzt überhaupt auch keine Vorbehalte. Mhm. Und ich finde es auch, also das auch finde ich gerade die Chance auch für diesen Film, dass der Film auch nahebringt, es geht um Menschen. Und es geht um Menschlichkeit. Und wenn man an dem Punkt der Menschlichkeit ist, dann ist diese Machtpolitik, ist dann durchschaubar und ist schrecklich. Und es hat aber nichts mit dem zu tun, was die Menschen betrifft.
Du hast mir erzählt, dass du bei der Drehbuchentwicklung wird es dann gewesen sein, auch ein Sensitivity-Reading gemacht hast. Ne? Vielleicht kannst du einleitend erstmal gerade kurz beschreiben, was das ist für die, die es nicht wissen, aber in dem Kontext auch nochmal sagen, warum hast du das denn gemacht? Warum war dir das wichtig?
Also das ist eine jüdische Drehbuchautorin, und es ist ja so, wir sind, also die Autorinnen und ich, wir sind sozusagen nicht jüdisch, und das heißt, es kann natürlich passieren, dass wir, ohne das zu wollen und ohne das zu wissen, irgendwelche Begriffe oder Situationen, oder dass es in dem Drehbuch Elemente gibt, wo wir einfach jemanden zu nahe treten, jemanden verletzen könnten. Und das ist natürlich das Letzte, was wir wollen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das finden wir wichtig, da einfach das Drehbuch nochmal abzuklopfen. Und die Kollegin, das waren jetzt keine großen Sachen, es waren ein paar Kleinigkeiten, wo sie uns darauf hingewiesen hat, auf die wir dann geachtet haben, um nicht einfach aus reiner Unwissenheit einen Fehler zu machen. Und da irgendjemanden nahezutreten, was wir eigentlich gar nicht wollen.
Ja. Schön. Norbert, wir sind so langsam schon mal am Ende unserer Zeit angekommen. Ich möchte aber auch so ein paar Dinge am Ende doch noch mal ganz gerne hinweisen. Unter anderem auch darauf, wenn dieser Film jetzt in die Kinos kommt, dann hoffen wir natürlich beide und mit uns bestimmt auch noch viele andere, dass er auch viele Zuschauer und Zuschauerinnen findet, insbesondere unter Kindern und Jugendlichen. Damit insbesondere Menschen, die, da haben wir das Wort wieder, im pädagogischen Kontext mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, gibt es unter anderem ja auch Schulmaterial, Lernmaterialien zu diesen Filmen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen. Also das ist ziemlich umfangreich, habe ich gesehen. Es umfasst über 160 Seiten, glaube ich, in Summe, weil wirklich auch noch sehr, sehr viel Hintergrundmaterial dabei ist und auch so Skizzenmaterial aus der Filmentwicklung und so. Sehr umfangreich, aber wirklich sehr, sehr spannend. Wie entsteht denn eigentlich dieses Material und hast du eigentlich auch Einfluss darauf, was da so reinkommt, oder hast du damit gar nichts zu tun?
Ja, also der Kollege, der das Material erstellt hat, der hat natürlich, mit dem habe ich intensiv kommuniziert, der hat mich gebeten, dass ich ihm sozusagen Material aus dem Making-of liefere, von Proben über Skizzen und so weiter und so fort, und hat mir das dann auch nochmal, als das Material dann fertig zusammengestellt war, nochmal zur Lektüre gegeben und mich um ein Feedback gebeten. Aber ansonsten war ich da nicht involviert, sondern der hatte eine große Expertise und das habe ich sozusagen ganz gerne aus der Hand gegeben ihm.
Ja, also wer das sucht, ne, der findet das, ich verlinke das nachher auch nochmal in den Shownotes auf der Webseite von dem Verleih, ne? Und vielleicht kann man ergänzend auch nochmal sagen, bei Vision Kino habe ich gesehen, da gibt es auch nochmal interaktive Lernbausteine zu dem Film. Da ist ja, glaube ich, auch schon in den Schulkinowochen gelaufen, ne, bei Vision Kino.
Genau. Wir waren, also der ist ja in vier Bundesländern ist er Eröffnungsfilm der Schulkinowochen. Der war im November in Sachsen-Anhalt Eröffnungsfilm, dann jetzt im Januar in Nordrhein-Westfalen und jetzt Anfang März in Niedersachsen und dann Mitte März in Bayern ist ja der Eröffnungsfilm.
Sag mal, die Frage, die irgendwie ja so oft gestellt wird bei Filmschaffenden, wann hast du eigentlich angefangen mit der Arbeit an diesem Film und wie lange hat das jetzt gedauert, wenn du jetzt mal bis zum Kinostart im März doch mal rechnest?
Ja, also ich glaube, so die erste Idee, die ersten Gespräche mit den Autorinnen, das war so Ende 2020.
Wow, also nahezu 6 Jahre, 5 bis 6 Jahre.
Ja,
so.
Ja.
Das ist eine ganz schön lange Zeit, wenn man so viele Jahre an einem Filmprojekt gearbeitet hat. Wie fühlt sich das dann an, so kurz vor Kinostart, wenn man den dann jetzt wirklich loslässt und so aufs Publikum loslässt? Fällt dir das leicht? Bist du total aufgeregt, tiefenentspannt? Wie geht man da so emotional rein?
Also das große Loslassen war in der Tat ja vor der ersten Festivalaufführung. Ja. Da war ich natürlich schon sehr angespannt, weil ich natürlich überhaupt nicht wusste. Wir hatten natürlich mit dem Rohschnitt schon mal eine Testvorführung gemacht, die gut lief. Aber dann ist es so, dann ist irgendwann der Film fertig. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich war mit, dann kommt ja die Tonmischung und dann das Color Matching, Farbkorrektur. Und dann ist man sozusagen, dann ist dieser Film wirklich fertig und man ist im Mischtonstudio und sieht zum ersten Mal aus den vielen kleinen Stücken zum ersten Mal dann den Film im Ganzen mit allen, mit Musik und allen Ebenen. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, ja, also der funktioniert schon, aber das ist natürlich das eine. Und dann, wenn man dann vor dem Publikum ist, ist es was anderes. Und aber das war eigentlich der große Contest sozusagen. Und nachdem das ich gesehen habe, dass das funktioniert, bin ich jetzt nicht mehr so nervös. Es ist natürlich spannend, wie der Film an der Kinokasse funktionieren wird. Da kann man jetzt keine Prognosen aufstellen. Ich versuche da einigermaßen realistisch zu sein in dem, was ich sozusagen erhoffe oder erwarte. Aber wer weiß. Also da, ich bin natürlich ein bisschen nervös, aber ich denke mal, okay, jetzt kannst du eh nichts mehr ändern.
Das ist wahrscheinlich so, genau. Einen Rückzieher wirst du ja jetzt hoffentlich nicht mehr machen, ne?
Nein.
Ja. Jetzt ist es ja auch so, das betrifft ja nun wirklich auch nicht nur den Kinderfilm, die Kinoauswertung für neue Filme ist ja inzwischen auch wirklich extrem kurz, ne? Wenn die nicht richtig gut an der Kasse laufen, dann sind sie manchmal auch schon nach wenigen Wochen wirklich wieder raus aus dem Kino. Weißt du schon, wie es nach der Kinoauswertung für das Geheime Stockwerk weitergehen wird? Kann man da jetzt schon was zu sagen?
Ja, ich bin mir sicher, dass es bei dem Film sicher nicht ganz so kurz wird. Natürlich in dem normalen Kinobetrieb, da ist es wie immer, da ist der dann nach ein paar Wochen irgendwie wieder draußen. Aber ich bin mir sicher, dass über Schulkino, dass es noch lange laufen wird und dass der auch sicher in einem Jahr noch bei den Schulkinowochen wieder eine große Rolle spielen wird. Also von dem her, diese Kurzlebigkeit ist möglicherweise gar nicht so kurzlebig
Bei
diesem Film.
die wollte ich jetzt auch um Gottes Willen gar nicht unterstellen, sondern ganz im Gegenteil. Also ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal eindringlich dazu auffordern, geht ihr diesen Film, schaut ihn euch an. Ich finde wirklich, dass dir und deinem Team mit Das geheime Stockwerk ein sehr, sehr wichtiger, gerade dieser Zeit auch ein sehr, sehr wichtiger Film gelungen ist. Und das lohnt sich wirklich, sich den anzuschauen. Nicht nur für Kinder, muss man ja auch immer mal wieder sagen, ja, warum Kinderfilme auch was für Erwachsene sind, darüber hätten wir jetzt auch eine Stunde reden können. Die Zeit reicht nie, um alle Themen abzudecken. Aber ich danke dir auf jeden Fall erstmal jetzt sehr für dieses Gespräch, Norbert, und dass du für so viele Dinge Rede und Antwort gestanden hast. Vielen herzlichen Dank.
Ja, auch vielen Dank.
Am 12. März ist Kinostart. Notiert euch das in eure Kalender. Rennt ins Kino und ja, ich wünsche dir viel Erfolg dafür, Norbert, und sag bis bald. Tschüss.
Bis bald. Danke. Tschüss.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.